wünsche euch allen auch einen guten Morgen und einen schönen zweiten Advent, einen besinnlichen zweiten Advent. Für mich ist das bisher, hat das noch nicht zugetroffen auf diesen Tag. Es war ein bisschen chaotisch für uns heute Morgen und es ist so einiges schief gelaufen, sodass zum einen ich hier tatsächlich auf den letzten Drücker angekommen bin und auch aufgrund von technischen Störungen habe ich keine Folien heute für euch. Das heißt, zum einen müsst ihr mir dann gut zuhören, zum anderen die Bibelstellen, die wir uns angucken, dann vielleicht auch selbst einfach in der Bibel nachschlagen. Ja, wie schon erwähnt, in dieser Advents- und Weihnachtszeit befassen wir uns mit einem Vers. Wir haben einen Vers, der uns begleitet und dieser Vers steht in Sacharja 9,9. Den seht ihr immerhin hinter mir und da steht, siehe, dein König kommt zu dir. Und jede Woche jetzt vor Weihnachten wollen wir uns einen kleinen Teil daraus nehmen und das angucken. Und nachdem Stefan letzte Woche angefangen hat, geht es heute um den König, um deinen König. Und als ich für diesen Termin, für diesen Sonntag angefragt wurde zum Predigen, da stand das Thema noch nicht fest. Und jetzt im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür, dass es dieses Thema geworden ist. Ich habe nämlich in der Vorbereitung gemerkt, dass es ein Thema, was unglaublich wichtig ist, unglaublich akut für mich, für mein Herz, aber ich glaube für viele von uns und für uns als gesamte Gemeinde. Einfach aus Gesprächen aus der letzten Zeit, hier in der Gemeinde, aber auch mit Familie, mit anderen Freunden, mit Leuten in meinem Umfeld, weiß ich, dass es vielen so geht wie mir und dass diese Zeit, in der wir uns befinden, einen ziemlich zu schaffen machen kann. Es gibt sicherlich Auf und Abs, aber das zieht sich jetzt schon lange hin und es ist oft nicht so einfach. Und es überschlagen sich irgendwie die Hiobsbotschaften. Es gibt Bedrohungen von außen. Für den einen ist es das Virus, was von außen eine Bedrohung darstellt. Für den nächsten ist es vielleicht die Regierung. Für den einen ist es die Impfung, für den nächsten den Ungeimpften. Und irgendwie sind an jeder Ecke neue Bedrohungen. Wir stehen wieder vor einem Winter, möglicherweise vor einem Lockdown-Winter. In den Nachrichten hört man Sachen wie Inflation, Lieferkettenprobleme, Engpässe, Blackouts, Hackerangriffe, drohender Krieg im Nahen Osten oder in der Ukraine. Aber auch hier vor Ort, es sind Existenzen bedroht. Es sind Existenzen bedroht durch Lockdowns, durch Kurzarbeit, durch Jobverlust. Und wo man nur hinguckt in den Medien, in den Nachrichten und in den sozialen Medien, sehen wir Panik, wir sehen Hetze, wir sehen sogar offenen Hass für unsere Mitmenschen in der Gesellschaft. Und persönlich erleben viele von uns Isolation, Entmutigung, Spaltung und Unsicherheit. Und zwei Dinge, die ich in dieser Zeit besonders beobachte, ist, dass es wie zwei Strömungen gibt. Auf der einen Seite sehe ich, dass es in einem ganz neuen Maße Misstrauen gibt in Autoritäten. Und auf der anderen Seite, dass es aber auch ein tiefes Bedürfnis gibt nach einer Autorität, die kommt und das ganze Ding für uns regelt. Dass es ein Bedürfnis gibt, dass es irgendjemand kommt, der alle Antworten hat, der die Wahrheit offenlegt, unwidersprechlich, unmissverständlich und der für Gerechtigkeit, für Ordnung sorgt, der dieses Leid und diese Unsicherheit wegnimmt und für Sicherheit und Frieden sorgt. Und ich glaube, wir sehen uns nach einem König. Wir sehen uns nach einem König, wir haben dieses Bedürfnis tief in uns drin und dieses Bedürfnis spiegelt sich überall, auch in unseren Kulturen, in unserer Gesellschaft. Es spiegelt sich in den Geschichten und den Legenden, die wir haben. Es gibt unzählige Geschichten davon, dass es einen großartigen König gibt und dieser König, der regiert mit Weisheit, mit Macht, mit Gerechtigkeit, aber auch mit Mitgefühl und unter dieser Herrschaft des Königs blüht das Land auf, es gibt Wohlstand, es gibt Frieden für alle. Und wie es dann oft ist in diesen Legenden und Geschichten, ist der König weg, aus welchen Gründen auch immer. Und man beobachtet, wie das Land zerfällt. Die Menschen werden unterdrückt, Ungerechtigkeit steht auf und die Menschen warten darauf, dass der König wiederkommt. Und es gibt so viele Geschichten, in denen das vorkommt, in den Legenden von König Artus, in zwei Geschichten, die ich sehr mag, einmal die Geschichte von Robin Hood, da erlebt man das auch, wie dort die Menschen unterdrückt sind und auf den wahren König warten. Da vielleicht einfach nur ein kleiner Einschub. Aus meiner Meinung nach ist nach wie vor die Original-Disney-Verfilmung, der Zeichentrickfilm, nicht nur der beste Disney-Film aller Zeiten, sondern auch die beste Robin Hood-Verfilmung aller Zeiten. Also das kann ich auf jeden Fall immer weiterempfehlen. Oder auch in moderneren Geschichten wie Herr der Ringe zum Beispiel. Auch da wird auf ein König gewartet und es gibt die Verheißung, dass wenn der König kommt, dass das Land dann aufblüht und die Hände des Königs sind heilende Hände, heißt es dort. Und es gibt so viele Geschichten, in denen das vorkommt und wir haben diese Faszination und wir haben diese Sehnsucht mit dem König. Und das, obwohl menschliche Könige alles andere als eine gute Bilanz vorzuweisen haben. Wenn wir in die Geschichte reingucken, dann sehen wir Unterdrückung, wir sehen Sklaverei, wir sehen Tyrannei, wir sehen allerhand Schreckliches. Und zumindest in der westlichen Welt sind alle Monarchien ersetzt worden durch Demokratien. Und in der Geschichte waren oft Christen mit daran beteiligt, eben auch diese Demokratien zu etablieren. Warum bleibt also diese Faszination mit Königen? In einer Predigt spricht ein Pastor aus den Staaten, Timothy Keller, darüber und sagt, dass wir als Christen wissen, dass die Demokratie lediglich Medizin ist und nicht echte Nahrung. Und dass wir als Menschen nicht von Medizin leben können, nicht uns davon ernähren können, aber doch ist es nötig. Wir brauchen Demokratie, denn wir als Menschen sind zu sündhaft, wir sind zu korrumpierbar, als dass einer von uns geeignet wäre, um zu herrschen. Wir brauchen aber einen König und wir sind gemacht für einen König. Und die gute Nachricht ist, wir haben einen König. Und mit dem möchte ich uns letzten Endes heute Mut machen und Hoffnung machen. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Beispiel für einen menschlichen König finden wir im Alten Testament zu Lebzeiten des Propheten Jesajas. Der König hieß Usia. Dieser König ist mit 16 König geworden im Königreich Juda und regierte 52 Jahre lang. Er wird beschrieben als ein guter König. Er suchte Gott und Gott segnete ihn. Er hat einiges Gutes gemacht. Er hat die Stadtmauern Jerusalems befestigt. Er hat sehr viel für die Landwirtschaft getan und das ausgebaut. Er hat auch die militärische Macht Judas wieder fast auf dem Level gebracht, was es unter König David war. Er hat viele Feinde, die von außen kamen, besiegt. Und er wird beschrieben eben als ein guter und als ein sehr beliebter König. Sein Leben endete allerdings in einer Tragödie. Nachdem er sich Reichtum und Macht angehäuft hatte, wurde er stolz. Und in diesem Stolz, in dieser Arroganz wurde er ungehorsam gegenüber Gott. Er ging in dieser Arroganz in den Tempel, in das Heiligtum und wollte dort auf den Altar Weihrauch aufsteigen lassen. Und das war etwas, was Gott ausdrücklich nur den Priestern als Vorrecht gegeben hatte. Und diese Priester haben versucht, ihn aufzuhalten, der Hohepriester plus 80 weitere Mann. Und während der König seine Wut an den Priestern ausließ, brach Lepra aus. Und er verbrachte tatsächlich den Rest seines Lebens als Aussätziger und Ausgestoßener. Trotzdem, als Jahre später dann der König Usia an seiner Krankheit erlag und er starb, wurde im gesamten Königreich getrauert. Und es war in dieser Zeit von nationaler Trauer, in einer Zeit, wo die Feinde Judas wieder aufstanden an den Grenzen und viel Unsicherheit im Land war, dass wir davon lesen, dass Jesaja in den Tempel geht. Der König war tot. Doch dort in dem Tempel begegnet Jesaja den wahren König, den König, der über alles andere thront. Und wir lesen in Jesaja 6, Abvers 1, im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Als Jesaja also in den Tempel kommt, sieht er den souveränen König. Er hat Gott auf seinem Thron gesehen und er beschreibt weiter, Seraphim, das sind Engel, standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Selbst diese Engel, diese herrlichen Wesen, die wir uns kaum vorstellen können, haben mit zwei von ihren Flügeln ihre Augen bedeckt, weil die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit vom König so stark war, dass sie nicht Gott direkt ins Angesicht blicken konnte. Mit ihren anderen Flügeln bedeckten sie ihre Füße, was auch ein Zeichen, der Zeichen der Demut war, ein Zeichen dafür, dass sie geschaffene Wesen sind in der Gegenwart von dem, der heilig ist. Das erinnert ein bisschen an Mose, als Gott ihm im brennenden Busch begegnet und ihm sagt, er soll seine Sandalen ausziehen, weil er auf heiligem Boden steht. Und diese Seraphim rufen aus, wir lesen weiter ab Vers 3, und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Diese Engel rufen aus, heilig, heilig, heilig. Wenn wir das lesen in der Bibel, diese Wiederholung, das ist ein literarisches Mittel im Hebräischen, um etwas besonders stark zu betonen. Wir kennen das vielleicht auch von Jesu Worten, der sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Und hier ist es heilig, heilig, heilig. Es ist dreimal steht es da. Und das soll deutlich machen, wie heilig Gott ist. Und von allen Eigenschaften, die wir lesen, die Gott über sich selbst sagt und die wir in der Bibel kennenlernen, ist keins, was dreimal wiederholt wird, außer dieses. Wir lesen an keiner Stelle, dass er Liebe, Liebe, Liebe ist oder Gerechtigkeit, 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 sondern er ist heilig, heilig, heilig. Das ist das, was sein Wesen so stark ausmacht, seine Heiligkeit, was heißt Abgesondertheit, Andersartigkeit. Er ist so anders als wir, steht so hoch erhoben über allem anderen und seine Liebe, seine göttliche Liebe ist eine heilige Liebe. Seine Gerechtigkeit ist eine heilige Gerechtigkeit. Und in diesem Thronsaal ist Jesaja und er sieht es. Und während die Engel das aussprechen, erbebt der gesamte Tempel. Alles bebt. Und es ist nicht nur der Tempel, der bebt, sondern es ist auch Jesaja, der bebt. Denn er spricht weiter, Vers 5, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Das ist jetzt auch ein Ausdruck, der für uns nicht so geläufig ist, wehe mir, auch nicht, dass ich vergehe, aber wehe mir, das kann man fast gar nicht anders übersetzen groß, denn was das beschreibt, ist eigentlich ein Ausspruch Gottes. Das ist das, was die Propheten gesagt haben. Wir kennen das Pendant dazu. Auf der anderen Seite ist glückselig die. Jesus sagt das zum Beispiel in der Predigt. Und wehe mir, dieser Ausspruch Gottes. Jesaja wird in dem Moment, wo er in Gottes Herrlichkeit, wo er vor dem Thron Gottes steht, vor dem allmächtigen König, dass ihm bewusst wird, wie unrein er ist, wie unzulänglich er ist. Seine eigene Sündhaftigkeit wird in vollkommener Gänze mit einem Schlag ihm bewusst. Und es zerstört ihn fast. Es fängt an, ihn auseinanderzureißen und er sieht, wie er es nicht verdient, in dieser Gegenwart Gottes zu stehen. Und es zerstört ihn. Er sagt, wehe mir, ich vergehe, ich verende hier. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Wir lesen aber weiter, dass Gott ihn nicht einfach da lässt in seiner Misere, komplett ausgeliefert, komplett bloßgestellt mit allem, was in ihm ist, sondern wir lesen, da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Also in diesem Kontext, wo ihm das alles so krass bewusst wird und er wirklich am Verenden ist. Und wir lesen diese Reaktion auch an anderen Stellen von Leuten, die Gott plötzlich begegnen in seiner Herrlichkeit oder Erkenntnis gewinnen, mit wem sie es zu tun haben. Wir lesen das von Hiob, wir lesen das von Petrus in seiner Begegnung mit Jesus oder von Johannes in der Offenbarung. Da kommt der König, da kommt Gott und sorgt für die Lösung. Er reinigt ihn. Er reinigt ihn, indem er diesen Engel schickt, der diese glühende Kohle an seine Lippen hält, an seine verunreinigten Lippen. Und all diese Unreinheit, all diese Schuld, die da ist, all das wird weggebrannt. All das wird weggebrannt. Und das ist kein einfacher Prozess, das ist kein leichter Prozess, dieser Prozess der Läuterung. Aber das ist das, was nötig ist, um in der Gegenwart des Königs sein zu können. Jesus sagt, glückselig sind die, die reinen Herzens sehen, denn die werden den Vater sehen. Und ein Stück weit können wir irgendwo dankbar sein, dass Gott nicht so uns das schenkt, was er hier Jesaja gegeben hat, dass uns mit einem Schlag all unsere Schuld, all unsere Unreinheit, all das mit einem Schlag offengelegt wird. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie schwer das sein muss, das zu ertragen. Es ist unmöglich. Wir können es nicht ertragen, wir können es nicht überleben, es sei denn, dass Gott kommt zu unserer Rettung. Und mit uns ist es so, dass er es meistens Stück für Stück tut und seine Gnade ist darin neu wirklich jeden Morgen. Denn er ist ein Gott der Gnade und er reinigt Jesaja und er reinigt uns. Und das ist der König, mit dem wir es zu tun haben. Dein König kommt zu dir, um dich von jeder Schuld zu reinigen, damit wir freien Zugang zu ihm haben. Und diese Hoffnung, die das Volk Israel hatte, eines Tages den König zu sehen, das wird auch für uns zum Versprechen. Das wird für uns zum Versprechen. Und wir lesen in 1. Johannes 3, Abvers 2, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Und dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Wir haben diese Hoffnung, diese Barriere, diese Unreinheit, die uns daran hindert, die Heiligkeit und die Herrlichkeit unseres Königs zu sehen, die nimmt Jesus von uns. Und nicht nur das, sondern wir dürfen von ihm verändert werden. In Hebräer 4, Vers 16 lesen, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und Paulus schreibt noch im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wir haben die Verheißung, dass wir einen herrlichen König haben, dass wir diesen König in seiner ganzen Herrlichkeit sehen können und nicht nur das, sondern dass diese Herrlichkeit uns verändert, dass wir immer mehr in sein Ebenbild verwandelt werden, dass wir teilhaben dürfen an dieser Herrlichkeit, dass wir nicht zerstört bleiben, wie Jesaja es war anfangs, sondern dass wir wie er auch wiederhergestellt werden und wiederhergestellt in ihm. Paulus schreibt davon, dass wir Kinder Gottes sind. Wir haben es auch gerade gelesen. Er sagt, wenn wir Kinder sind, sind wir auch Erben. Und wir haben die Verheißung, dass wir mit ihm eines Tages regieren werden. Und wir haben eine unglaubliche Freiheit. Und ich glaube, wir dürfen uns das neu in Erinnerung rufen, was für eine Freiheit wir haben darin, vor den allmächtigen König zu kommen. Wirklich mit Mut, mit Freiheit vor seinen Thron zu kommen, weil wir wissen, dass wir durch Jesus gereinigt sind, weil wir wissen, dass wir vor ihm gerecht sind und seine Kinder sind. Aber wir wollen auch nicht vergessen, dass es gleichzeitig immer noch derselbe heilige König der Herrlichkeit ist, den Jesaja hier begegnet. Es ist derselbe König. Also ist meine Herausforderung uns, lass uns mit angemessener Ehrfurcht und Anbetung vor ihm kommen. Jesus sagt, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Er ist der wahre König, er herrscht über die gesamte Erde. Und in Philippa lesen wir davon, dass es heißt, dass sein Name über alle anderen Namen erhöht ist und jedes Knie wird sich eines Tages beugen vor ihm. Jedes Knie. Und jede Zunge wird bekennen, dass er König ist. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Es gibt keine Zuflucht vor diesem herrlichen König. Es gibt nur Zuflucht in dem König. Nur Zuflucht in ihm. Und wir haben einen König, der wirklich hoch über allem anderen steht. Und der in seiner Gnade zu uns kommt, der den Namen trägt Wunderbarer, Ratgeber, Friedefürst, ewiger Vater. Und er wird die Gerechtigkeit wiederherstellen. Er wird das Leid von der Welt wegnehmen und seine Königsherrschaft wird kein Ende haben. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung auch in dieser Zeit. Jesus selbst sagte in Matthäus 6, Abvers 25, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch das Übrige alles dazugeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Zuspruch. Und Heinrich, ich weiß noch, letzten Sonntag standen wir zusammen und du hast es erzählt, dass du das einfach auch immer wieder und immer wieder erlebst, dass in allem, was los ist, in all den Problemen, in all den Dingen, wenn wir zuerst nach Gottes Königreich suchen, wenn das unsere erste Priorität ist, dass diese anderen Dinge alle zusammenkommen, dass Gott versorgt. Und die Band kann gleich schon mal mit auf die Bühne kommen. Wir wollen eine Zeit der Anbetung haben und wir wollen diesen herrlichen König anbeten. Und ich möchte noch einmal eine Stelle aus Philipper 4 noch dazu nehmen. Paulus schreibt hier, und noch etwas, Geschwister, ab Vers 6, Philipper 4, Vers 6. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachsen und euch im Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das ist mein Wunsch für uns, dass wir wieder Hoffnung gewinnen, dass wir wieder Mut gewinnen. In dieser Zeit, in der Zeit voller schlechter Nachrichten, ja, und ich weiß eben nicht, was jeder Einzelne auch persönlich durchgemacht hat in den letzten Monaten oder aktuell durchmacht. Und wir wissen nicht, was kommt, außer das eine, dass wir einen König haben, dass er treu und gerecht ist, dass wir in seiner Hand sind.